Du wolltest geile Möbel bauen,
Ja.
so, und
Genau.
wie verhält sich das im Hinblick auf die Vision?
Ich habe die Leute, die neue Mannschaft, nicht nach Qualifikationen, Meisterbriefen oder sonst irgendwas eingestellt, sondern einfach nur nach der Vision eingestellt. Das heißt, Leute, die Bock haben oder Menschen, junge Menschen, die Bock haben, geile Möbel auf modernste Art und Weise herzustellen und quasi ja, selber was zu schaffen.
Ganz herzlichen Dank, dass du da bist.
Ja, gerne, Max.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Mut zu tun. Und heute haben wir einen richtig coolen Gast aus der Umgebung sogar hier. Und ich freue mich, dass Daniel Helm heute hier ist. Er ist Schreinermeister und Unternehmer aus Leidenschaft. Ich glaube, seit 2004 schon dabei.
Yes.
Und ich freue mich jetzt heute einmal mit ihm zu beleuchten, was das Thema Bock und Bindung bei ihm im Betrieb ausmacht und wie er das Thema für sich angegangen ist.
Ja, danke für die Einladung, Max, und let's
Genau,
go.
sehr gerne. Mich würde jetzt einmal zu Eingangs interessieren, vor allen Dingen, wie bist du überhaupt zum Thema Schreinermeister gekommen? Was hat dich damals daran fasziniert? Wie kam es dazu?
Also ganz ursprünglich habe ich Rasen gemäht, weil ich Taschengeld verdienen wollte. Hab dann in der Schreinerei Späne gesaugt, bin eingespannt worden, um mit anzupacken. Und dann habe ich den klassischen, die Ausbildung als Tischler gemacht, habe den Gesellen gemacht und habe aber dann schon relativ früh gesagt, okay, ich habe meine eigenen Ideen, ich will dies, das, jenes setzen. Und ja, ich sag mal, auch aus Sicht als Mitarbeiter gesagt, so, boah, warum ist das so starr? Warum geht dies, das, jenes nicht? Ich habe gesagt, hey, ich will einfach ein Umfeld schaffen, wo sich jeder wohlfühlt, wo man halt Bock hat, hinzugehen. Und das war der Beweggrund, sowohl als, sag ich mal, gute Tat für die Kunden, aber auch für mich als Mitarbeiter oder andere Mitarbeiter, da ein cooles Umfeld zu schaffen. Und das war relativ früh mein Plan. Und deshalb habe ich relativ früh dann 2004 gesagt, let's go.
Cool, sehr gut. Und später gab es dann ja auch noch zu der eigenen Möbelmarke. Wie ist es dazu gekommen? Also, du hast angefangen mit einer Schreinerei und dann hast du einfach gesagt, okay, ich muss einfach nochmal, ich will meine eigene Marke machen. Wie kam es dazu? Erzähl mal.
Ja, also wie jeder, man fängt an, man ist so bam, 110% motiviert, man gibt komplett Gas und man sieht am Anfang nur die Dollarzeichen, man sieht das, 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 macht das alles und dann stellt man irgendwann fest, okay, ich mache hier Sachen, die machen mir gar keinen Spaß. Das ist gar nicht mein Herz, meine Leidenschaft, meine Berufung. Und dann war auch so ein wirtschaftlicher Einbruch, obwohl wir 18 Mitarbeiter hatten, war es jetzt nicht optimal. Und dann habe ich mich hingesetzt und gesagt, so, boah, Daniel, wo schlägt dein Herz für? Wo hast du Bock drauf? Und dann habe ich selber für mich festgestellt, ich habe eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ich war ein schlechter Chef, komplett falsche Führung. Ich war, sage ich mal, hinter jedem Auftrag her, egal was, ich habe gar nicht,
Alles
sage ich mal,
angenommen, viel zu viel
ja,
angenommen, ne? Das kenne ich.
genau,
Das ist, glaube
nicht.
ich, ein Learning, das muss, glaube ich, jeder Unternehmer irgendwie einmal für sich mitmachen. Am Anfang hat man immer das Problem, keine Kunden. Und dann aus diesem tiefen Tal heraus nimmt man dann einfach alles an, ohne zu gucken, was passt das überhaupt zu mir oder nicht? Und okay.
Ja, und dann habe ich aber für mich gesagt, parallel hatte ich noch einen Hörsturz und da haben wir das gesagt, okay, Daniel, irgendwas stimmt hier nicht, muss man für dich überlegen. Und dann habe ich mich zurückgelehnt und gesagt, okay, wo hast du richtig Bock drauf und was willst du wirklich machen? Und da habe ich alles, was da nicht reinfiel in der Kategorie, habe ich dann abgelehnt. Also vorhandene Aufträge habe ich meinem alten Chef gegeben, habe gesagt, hey, kannst du haben, wir machen jetzt keine Fenster und große Umbauten mehr und keine Ahnung, wir machen jetzt nur noch Möbel. Habe dann diese Möbelmanufaktur Helm Design gegründet und habe gesagt, wir sind jetzt eine Möbelmanufaktur, wir machen nur noch geile Möbel, wir schaffen schöne Umfelder und habe seitdem auch damals das Mitarbeiter, ja, die Mitarbeiter auch einmal ausgetauscht von Parkettleger, die wir hatten und Fenstermonteure, weil das haben wir ja einfach nicht mehr gemacht, wo wir gesagt haben, nee, wir holen uns Leute rein, die Bock haben, mit modernsten Maschinen Möbel zu produzieren, gestalten mit CAD-Programmen und ja, diese, sag ich mal, Leidenschaft zu leben.
War diese Vision dann nur in deinem Kopf oder war dir das direkt bewusst, hey, das ist meine Vision und die muss ich teilen mit der neuen Mannschaft? Wie lief das ab? Also du hast ja ein ziemlich klares Zielbild, also du wolltest geile Möbel bauen, so, und
Genau.
Wie verhält sich das im Hinblick auf die Vision?
Ich habe die Leute, die neue Mannschaft, nicht nach Qualifikationen, Meisterbriefen oder sonst irgendwas eingestellt, sondern einfach nur nach der Vision eingestellt. Das heißt, Leute, die Bock haben oder Menschen, junge Menschen, die Bock haben, geile Möbel auf modernste Art und Weise herzustellen und selber was zu schaffen. Also, du gehst in die Produktion, hast morgens die Rotplatte da liegen und hast abends oder nächsten Tag ein geiles Möbel da stehen. Leute, die Bock haben, das halt zu schaffen und zu machen und auch verliebt in die Details sind, dass es halt einfach richtig geil wird.
Ja, und vor allen Dingen, dass man dann auch wirklich intrinsisch motivierte Mitarbeiter hat, ne?
Ja.
Die wirklich von sich aus sagen, so, ich gehe gerne zur Arbeit und ich weiß, ich kann jetzt heute was Geiles schaffen, was Geiles machen, was mir auch Spaß macht. Ja. Weil dann kannst du am Ende nur Unternehmer sein. Am Ende. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz viele Unternehmer in der Form noch gar nicht so für sich entdeckt haben, dass sie eigentlich nur diese intrinsische Motivation von den Mitarbeitern in aller Fülle freisetzen müssen. Weil nur dann kommt es in so eine positive Aufwärtsspirale, wo ich wirklich sage, okay, die Mitarbeiter denken selber mit, die sind selber motiviert, die fühlen sich als Owner, als Inhaber von einem Projekt von A bis Z und sind auch dafür verantwortlich, wenn es schief geht. Und nur so kann ja dann am Ende auch wirklich Motivation freigesetzt werden. Ne? Und ansonsten bist du nur im Mikromanagement drin. Genau. Ich glaube, das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, wie du deinen Laden führst.
Ja, das stimmt.
Du hast da sehr viel Vertrauen in die eigene Belegschaft. Mhm. Ist dir das schwer gefallen am Anfang? Du hast ja vorher gesagt, du hast ein Erlebnis gehabt ne, und du merkst, okay, ich muss jetzt was ändern und dann auf einmal gehst du voll in den Vertrauensvorschuss.
Ja, also ganz am Anfang muss ich sagen, ja. Dann habe ich einen Spruch von einem meiner Mentoren reinbekommen und er hat gesagt so, hey Daniel, du hast einen besseren bezahlten Job dir gemacht, aber du hast kein Unternehmen. Wenn du heute umfällst, ist dein Unternehmen Scheißdreck wert.
Ja.
Sag ich, ist nichts wert. So, jetzt in der nächsten Pause gehst du ran und das und das und das wird abdelegiert und die nächsten 4 Tage, wo du hier sitzt, interessiert deine Firma dich nicht. So, und dann habe ich das von, entweder machst du das jetzt oder du kannst direkt nach Hause fahren. Weil dann hat das alles keinen Sinn, was wir hier machen. Ja, und dann habe ich das direkt umgesetzt. Die waren leicht irritiert. In der nächsten Pause da angerufen. Und dann habe ich das von heute auf morgen einfach gemacht. Ja.
Aber das ist auch was, das macht sich erst viel später bemerkbar. Ja. Investitionen in Wohlbefinden und Kulturthemen sind immer eine Wertsteigerung fürs Unternehmen. Und wie du es gerade eben so schön gesagt hast, ne, also das Unternehmen ist nichts wert oder hat keinen Wert, wenn die Mitarbeiter nicht motiviert sind. Das sehen ganz, ganz viele Menschen nicht. Also das ist wirklich, es ist eine krasse direkte Wertsteigerung, wenn ich wirklich auf die Mitarbeiter achte, auf die Menschen achten, die mit mir gemeinsam meine Vision verfolgen. Und wie kam es dann, also wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehen würde, Thema Anerkennung, wie handhabst du das? Also wie bringst du deinen Mitarbeitern Wertschätzung gegenüber?
Das fängt schon an beim Einstellungsgespräch. Das heißt, bei der Unterschrift des Arbeitsvertrags wird mit dem Mitarbeiter sein Zweck der Existenz rausgearbeitet. Der wird vorher schon, sag ich mal, besprochen. Viele wissen den gar nicht. Und dann wird er aber nochmal im Detail erarbeitet, bevor der Arbeitsvertrag unterschrieben wird. Und dann wird auch mit dem Mitarbeiter nochmal abgeglichen, was sind seine Big Five for Life. Und unser Ziel ist es halt, wir haben halt mit neuen Mitarbeitern in relativ kurzen Abständen Feedbackgespräche, die ich auch persönlich führe, und dann nachher jährliche Feedbackgespräche. Aber wir gucken immer, dass, sag ich mal, der Mitarbeiter seinen Zweck der Existenz leben kann im Unternehmen, dass der sich deckt mit der Stelle, die er bekleidet im Unternehmen.
Dass er sich da nicht verändern muss.
Genau. Und vor allen Dingen, dass er, sag ich mal, seine Big Five for Life abarbeitet.
Big Five for Life musst du jetzt vielleicht einmal ganz kurz erläutern auch.
Naja, sagen wir, die 5 Dinge, die man unbedingt getan, gemacht, gelebt haben möchte, bevor man von dieser Erde geht. Und keine Ahnung, bei mir war ein meiner Big Five, war Surfen zu lernen. So, und es ist uns allen klar, wenn ich mit, keine Ahnung, 65, 70 sage, so, ich gehe jetzt mal in Rente, dass ich dann noch surfen lerne irgendwo im Atlantik. Ja,
unwahrscheinlich. Das heißt, du musst irgendwie den Freiraum in der Zeit schaffen, dass du dir das während flexiblen Arbeitsmöglichkeiten irgendwie mit einbauen kannst.
So, und so machen wir das mit unseren Mitarbeitern ab. Auch wir holen die ab, arbeiten mit denen ihre Big Five for Life und dann kriegt jeder Mitarbeiter zur Einstellung bei uns eine Tasse. Da ist sein Bild drauf, sein Name steht da drauf dass der Kollege weiß, ah, das ist jetzt, sage ich mal, der Markus, der sieht so und so aus. Und dann kommen aber auch sein Zweck der Existenz auf diese Tasse und seine Big Five for Life kommen auf die Tasse. Das heißt, jeden Tag, wenn er aus seiner Tasse trinkt,
hat er seine Big Five for Life. Das ist geil, das ist cool. Wir handhaben das ein bisschen anders, also es ist sehr ähnlich, erinnert mich daran. Also wir nutzen das OKR-Framework, Objectives and Key Results, sprich du setzt dir Ziele und das sind eben auch 5 Ziele, witzigerweise, die dann eben mit 5 Maßnahmen gefüllt werden und wir schreiben die händisch in unsere Journals.
Okay.
Also das ist eine andere Methode, aber ich finde das mit dem Tassen ist eine coole Idee.
Weil, ich sage halt als Chef, also ich selber möchte ja, sage ich mal, eine Big Five for Life möglichst schnell erledigen und und der Hintergrund ist ja, wenn ein Mitarbeiter im Unternehmen kommt, wo der Chef darauf achtet, dass er im Prinzip seine Big Five for Life erlebt und dahin kommt, dann wird seine Lebenskurve wird tendenziell steigen. Er wird immer noch Tiefs haben und er wird immer noch Hochs haben. Das ist normal, das ist das Leben. Klar. Das ist bei mir auch so. Aber wenn er, sag ich mal, 12 Monate oder länger bei uns beschäftigt ist, wird sein tiefstes Tief höher sein, wie früher sein sein höchstes Hoch war.
Also allgemein ist es die Lebensqualität, die steigt einfach. Das ist was, was wir auch, also was ich für mich vor allem krass gemerkt habe, ich nutze das OKR-Framework privat als auch beruflich, sprich, allein durch die Tatsache, dass ich mir das jeden Tag vor Augen halte und aufschreibe, verbringe ich automatisch viel mehr Zeit mit meinem Sohn, verbringe ich automatisch viel mehr Zeit mit meiner Familie. Das sind Dinge, die habe ich in der Vergangenheit viel zu oft aus dem Fokus verloren. Und das Leben ist halt viel zu kurz für sowas, ne? Also man kann nicht...
Komm ich zurück,
Genau, man kann nicht hingehen und sagen, komm, ich arbeite jetzt einfach die nächsten Jahre nur an der Firma und versuche irgendwie das so schnell wie möglich, erfolgreich wie möglich zu machen, wenn ich dann keine Familie im Fokus habe, ne? Bringt nichts. Ich finde es sehr, sehr inspirierend zu sehen, dass du die Mitarbeiter so weit schon abholst. Also, dass du nicht nur sagst, okay, du versuchst das für dich selber umzusetzen, du versuchst die Mitarbeiter wertzuschätzen, sondern dass du das Thema wirklich bei der Wurzel anfasst und den Mitarbeitern auch sagst, irgendwie, pass auf, du brauchst Ziele.
Ja.
Tim Wilms hatte mich letztens interviewt in seinem Podcast. Ich glaube, das ist noch gar nicht öffentlich, kommt aber demnächst. Da hat er mich gefragt gehabt, was würdest du allen mitgeben? Und da hatte ich halt auch gesagt, ich würd den Leuten sagen, setzt euch Ziele.
Ja.
Also setzt euch Ziele, weil ich irgendwie oft das Gefühl habe, dass das viel zu sehr aus dem Fokus gerät und dass sobald man sich anfängt, Ziele zu setzen, egal welcher Natur die Ziele sind, wird das irgendwie, kommt man jeden Tag ein Stückchen näher. Und ich finde es sehr, sehr inspirierend zu sehen, dass du das deinen Mitarbeitern sogar ermöglichst in der Form. Sehr cool.
Ja.
Hast du eine direkte Auswirkung auf das Wohlbefinden gemerkt? Also hast du es direkt von vornherein seit 2012?
Seit 2011,
Seit 2011, okay.
Ja, also 2011, als ich quasi einen Hörsturz hatte und, sag ich mal, ein negatives Ergebnis hatte, habe ich für mich halt überlegt, was ist mir wichtig, warum habe ich mich überhaupt selbstständig gemacht, was sind meine Werte, wo habe ich Bock drauf und das ist einer der entscheidenden Punkte, weil ich gesagt habe, ich möchte, dass die Mitarbeiter sich frei entscheiden. Ich möchte nicht da stehen und sagen, du machst jetzt das.
Du musst
und das
jetzt hier sein.
Nein, das ist das Ziel und ob du jetzt zu dem Ziel rechts oder links rumkommst, wenn das Ergebnis das gleiche ist, ist es mir egal. Ja. Ne?
Das ist, und wie kam das an? Also bei den Mitarbeitern, haben die sich erstmal, was ist jetzt mit dem Daniel los? Oder ist
das da ich neue Mitarbeiter hatte, kam das sehr gut an. Okay, die kannten es nicht anders und die haben es von vornherein so gelebt und aufgenommen. Und da kommt es sehr, sehr gut an. Also mittlerweile muss man sagen, wenn Außenstehende zu uns kommen, gibt es auch Mitarbeiter oder Bewerber, die sagen so, okay, was geht denn das an? Das ist aber spooky, da habe ich keinen Bock auf so eine Scheiße. Das ist nichts für mich. Ne? Das ist dann okay, aber das muss man akzeptieren. Passen. Genau, und dann ist das so.
Cool. Und das hat aber auch direkt dann zur Auswirkung, dass die Leute sehr selbstständig arbeiten, ne? Also, weil du musst ja nicht da stehen mit der Peitsche und sagen, du machst jetzt das und dies und jenes. Das heißt, die kennen alle die Ziele vom Unternehmen.
Ja.
Die kennen den Weg, den das Unternehmen gehen will.
Genau. Die kennen die Werte von dem Unternehmen, also gelebte Herzlichkeit, Respekt, Ehrlichkeit, das sind unsere Werte. Und dafür brauche ich kein Fachwissen für.
Ja. Und seitdem du das bei dir im Unternehmen hast, was hat das für einen Unterschied gemacht? Hat das alles komplett umgekrempelt oder ist das für dich persönlich jetzt? Also wie hat sich das ausgewirkt? Ist das?
Also mein persönlicher Zweck der Existenz ist, wird gelebt. Das ist halt bei mir, dass ich schöne Umfelder schaffe. Sowohl vom, sag ich mal, gestalterischen her, dass es schön hell ist, freundlich, bei den Kunden schöne Möbel, aber auch freundliches, sympathisches Miteinander. Das heißt, wir suchen jetzt nicht nur unsere Mitarbeiter danach aus, dass es harmonisch ist, sondern auch unsere Kunden. Das haben wir auch lange Jahre nicht gemacht und haben wir dann seit 2011 dann auch angefangen umzusetzen, dass gewisse Leute, die halt andere Werte haben, zu unserem Unternehmen nicht passen und wir denen das auch das ein oder andere Mal schon dargelegt haben, so hey, du kannst kein Kunde bei uns werden, das passt hier nicht. Ja, das ist, weil der Mitarbeiter muss halt auch, der Mitarbeiter, der ja bei uns sich wohlfühlt und auf einer gewissen Ebene ist, der ist ja bei dem Kunden dann in einer anderen Welt. Und wenn ich schon merke, dass ich da in einer anderen Welt bin, dass es nicht passt von den Werten, ja, dann wird der sich nicht wohlfühlen, ja, da nicht gerne hingehen. Das Ergebnis wird nicht gut und wir werden am Ende auch nichts dran verdienen.
Das habe ich damals mal bei einer Agentur erlebt. Ja. War ich noch bei einem Konzern angestellt und dann habe ich gesagt, können wir nicht hier, ich glaube, du kennst ihn auch, Simon Mahler.
Ah ja, den kenne ich, ja.
Und da hatte ich damals angefragt und habe gesagt, können wir uns betreuen? Ne? Und dann haben die halt auch gesagt, nee, geht nicht, weil passt nicht. Da würden meine Mitarbeiter keinen Spaß haben. Ja. Und wenn die Mitarbeiter keinen Spaß haben, dann macht es keinen Sinn.
Ja, so, ne? Ja, Simon ist ein Freund von mir, genau.
Das ging da sehr ähnlich. Das war für mich damals so, habe ich das erste Mal erlebt, dass mir jemand, weil kann ich nicht. Wir waren im Konzern und jeder hat sich gefreut, wenn du da irgendwo angefragt hast.
Ja, ja.
Und dann kommt da einer an und sagt, nee, das wird bei meinen Mitarbeitern nicht gut ankommen.
Ja, ja.
So in der Form. Ja, krass. Dann haben wir noch eine Sache und zwar das Thema, du hast jetzt sehr, sehr viel beschrieben, wie deine Mannschaft die Themen angeht, dass sie sehr selbstständig arbeiten, sehr motiviert sind, sehr intrinsisch motiviert sind. Gibt es denn aktuell Herausforderungen, wo du sagst, da bist du so dankbar für, dass du so eine tolle Mannschaft jetzt hast und da versucht ihr jetzt diesen Weg für euch zu finden oder die ihr jetzt noch nicht gemeistert habt oder sagst du, ist alles komplett, wir sind da, wo wir wollen und es ist alles perfekt?
Wir haben 100.000 Herausforderungen, also das ist, wäre gelogen, wenn ich was anderes sagen würde und das hat auch jedes Unternehmen. Wir haben jetzt eine spannende Zeit. Wir haben jetzt noch von einer anderen Firma einen Kundenstamm übernommen, haben noch zusätzliche 3 Mitarbeiter übernommen von einer anderen Firma. Und das ist jetzt nochmal, sag ich mal, eine spannende Zeit.
Ihr habt euch da mit einer anderen Schreinerei zusammengeschlossen, die ihr übernommen habt, ne? Oder
wie war das? Genau, die hat altersbedingt aufgehört, sollte Nachfolger geben, der hat aber dann, ich weiß nicht warum, geplatzt und auf einmal standen die Mitarbeiter 8 Stück auf der Straße. So, und da habe ich über, sag ich mal, einen Kunden von uns oder einen alten Schulfreund quasi, einen Kunden gewonnen und dann habe ich das erfahren und dann bin ich da drauf zugegangen, habe gesagt, hey, wie sieht's aus? Ne? Und dann haben wir einige Gespräche geführt und am Ende ist man sich da einig geworden und das hat auch nochmal unser Portfolio erweitert, holt nochmal zusätzliches Know-how ins Unternehmen. Und das ist in der Tat jetzt bei uns echt so ein Platzproblem, weil das sind echt Sachen, die wir da machen, die teilweise sehr umfangreich sind, die auch nach Übersee, nach Puerto Rico gehen, also containerweise dann Möbel. Und da müssen wir vom Volumen her gucken, wie wir das bei uns gestemmt kriegen. Ja, genau, Platztechnik.
Das ist das Problem.
Ja, genau.
Und stelle ich mir jetzt auch recht spannend vor, die Mitarbeiter, die kommen dann natürlich auch in eine neue Welt. Ne? Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich auch Familienunternehmen, das heißt auch sehr werteorientiert, nehme ich jetzt mal einfach an. Wie kommt das bei den Mitarbeitern an, die da in der anderen Firma bestehen? Also wie kommen die an bei euch? Sagen die erstmal, oh krass, was ist das denn hier? Und
ja, durchwachsen. Also die sind noch nicht am Arbeiten bei uns. Das wird jetzt die nächsten Wochen passieren. Und die sind optimistisch und am Anfang waren die ein bisschen irritiert oder ein bisschen abgeneigt gegen uns. Nicht irritiert, abgeneigt, weil wir sehr viel vorbereiten, wo die sagen, nee, ich will selber mehr vorbereiten, ich will mehr mitdenken und mehr Verantwortung übernehmen. Wo wir natürlich die Letzten sind, die dann sagen, nee, darfst du nicht. Das passt ja genau in unsere Firmenkultur rein. Ja. Also, das ist Hammer. Schon eine spannende Zeit. Und
ich wollte gerade sagen, ich drücke auf jeden Fall die Daumen jetzt. Ja. Das wird jetzt eine sehr, sehr heiße Phase, sage ich jetzt auch mal, gerade wenn dann da zwei Welten aufeinander passen, aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, bin ich sehr zuversichtlich, dass du das genauso meisterst wie die letzten Jahre auch. Ich fand es sehr beeindruckend und sehr inspirierend, auch heute mit dir hier mal zu sprechen, vor allen Dingen, weil wir mal ein sehr, sehr positives Beispiel auch haben, wie das so in dieser ganzen Fülle auch gelebt werden kann. Mhm. Also wir haben immer Unternehmer zu Gast, die einzelne Bereiche sehr, sehr gut machen. Ja. Dieses komplette Thema Bock und Bindung, so mit all seinen Facetten, indem man Mitarbeiter bis ins Letzte wertschätzt, indem man Mitarbeiter sogar an der Wurzel packt und sagt, hier, pass auf, was sind überhaupt deine Ziele, wo willst du selber hin? Finde ich extrem inspirierend und faszinierend, dass du das für dich auch aus diesem, aus dem eigenen Schmerz eigentlich heraus entwickelt hast.
Komplett, komplett. Also gesehen, so geht's nicht, also muss es anders gehen. Und wir sehen halt auch, dass wirklich teilweise Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, weil sie sagen, ist mir zu pingelig, mir zu genau, zu präzise, aber nach kurzer Zeit oder sonst irgendwelche Gründe haben, aber nach kurzer Zeit dann zurückkommen.
Weil sie sehen, wie es woanders ist. Das ist aber auch eine Sache, Offboarding haben viele nicht auf dem Schirm. Also ich habe viele Unternehmer auch schon kennengelernt und gesprochen, die gesagt haben, wenn die gehen, dann brauchen die nie wieder kommen. Aber ich sage immer, weil erstens, man sieht sich immer zweimal im Leben.
Wenn es gut ist, dreimal.
Genau, manchmal auch dreimal oder noch mehr. Und beim Offboarding kann ich eine sehr, sehr tiefe Verbindung herstellen zu den Leuten. Das heißt, wenn ich die vernünftig wertschätzend entlasse oder wir auseinandergehen und ich mache ein vernünftiges Offboarding, kann ich jederzeit demjenigen wieder den Schritt zurück ins Unternehmen ermöglichen. Wenn der einmal zurückkommt und woanders gesehen hat, wie es da läuft, schätzt er das in der Regel noch viel, viel mehr, was er dann vorfindet. Und auch das Thema, es ist ja sowieso etwas, dass man dann als Chef auch sagt, guck mal, Alter, komm, was früher war, ist jetzt egal, interessiert uns, was jetzt ist. Wenn man da wirklich dann auch die Mitarbeiter abholt, entsteht eine noch viel tiefere Loyalität daraus.
Ja, das ist so.
Ich habe zum Schluss zwei Fragen an dich, bevor wir jetzt zum Ende kommen. Das eine ist, welchen Tipp würdest du Unternehmern mitgeben, die das vielleicht noch nicht so für sich alles herausgefunden haben, dass sie sich selber noch mehr Freiräume schaffen können, indem sie Mitarbeiter noch mehr in den Fokus rücken?
Kann man jetzt nicht verallgemeinern, weil es ist eine Typsache, aber generell, sage ich mal, also mein alleroberster Tipp ist einfach gesund ernähren und Sport machen. Mhm. Und wenn es euch gut geht, dann geht es auch
Schreit das so ein bisschen nach außen, ne?
Ja, dann geht es auch allen anderen gut und immer, sag ich mal, positiv drauf sein und die Leute jetzt nicht mit Druck oder Kritik versuchen, irgendwo hinzuschieben, sondern mit positiver Motivation abzuholen und das Feuer in denen zu entfachen und dass es von innen kommt, weil sonst
nicht vergessen. Nicht mit der Peitsche, sondern mit dem Lächeln
vorangehen. Ja, genau. Ja, ist so. Sonst,
hast du sehr schön gesagt. Ja, definitiv. Also das ist echt nochmal gut auf den Punkt gebracht. Ganz zum Schluss einmal, wenn du jetzt den Stuhl räumst, wen aus deinem Netzwerk würdest du dich freuen, wenn er als nächstes hier auf dem Stuhl sitzt? Und vor allen Dingen aber auch, wo würdest du sagen, ey, der macht das Thema mit seinen Mitarbeitern auch schon richtig cool und der wird hier gut reinpassen in dieses Set.
Jetzt wird's dünn. Ja, wer das schon richtig gut macht, schon, also auch sehr familiär, teilweise zu familiär, dass das Arbeiten schon fast vergessen wird, aber sehr, sehr gut macht, von der Firma Fretus aus Stuttgart, der Daniel Rogalski.
Ah, selber vorne.
Ja, genau, selber vorne.
Ja, cool.
Genau, selber vorne am selben Bau, ja.
Cool.
Mega. Genau, der ist da, sag ich mal, auch sehr weit vorne, der macht auch sehr, sehr viel und wir sind auch zusammen in der Mastermind, tauschen uns auch regelmäßig aus.
Das ist auch super wichtig, dass man da auch einfach seinen Kreis hat, sag ich jetzt mal, wo man einfach auch über die Probleme sprechen kann, die man hat, ne? Also wo man einfach auch über die Erfahrungen, wirklich über ehrliche Erfahrungen sich austauschen kann und sagen kann, hey, pass auf, ich habe das und das erlebt, das lief jetzt vielleicht nicht so gut, das und das lief gut, wie sieht es bei dir aus? Und das Ja, hab ich auch erst viel zu spät erkannt für mich.
Ja, ja, ja. Naja, wir machen das seit einigen Jahren. Ja, wir treffen uns dreimal im Jahr mit Unternehmern querfeld aus verschiedenen Branchen. Mhm. Und da wird wirklich ganz ungeschminkt die Meinung, die Kritik gesagt, harte Kritik gesagt. Und dann der mögliche Lösungsvorschlag, wie man es machen würde. Und man muss aber dann auch beim nächsten Mal das Ergebnis präsentieren. Ja, ja. Das machen sehr wir cool. sehr straight.
Sehr cool. Ja, ganz genau. Lieben Dank, dass du heute hier warst.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Woche.
Ja, werde ich haben.
Gute Zeit. Und freue mich, wenn wir uns dann an der Firmenfeier bei euch wiedersehen.
Yes.
20, da sind wir sehr gespannt.
20 Jahre Helmdesign. Ja,
das wird gefeiert.
Da ist jeder herzlich eingeladen am 4. Mai, 18 Uhr, Samstagabend, mit rotem Teppich, Fotowand und ein paar schönen Überraschungen und Verlosungen mit tollen Preisen.
Freuen wir uns. Sehr cool.
Alles klar.
Dann. Vielen lieben Dank.
Gerne. Tschüss, ne?
Ciao.